Guten Abend zusammen. Es ist ja schön, dass so viele heute Abend da sind. Ich habe euch auch Folien mitgebracht, weil ich gedacht habe, nach 20 Uhr, dann nickt man auch mal gerne schon ein, weil man müde ist vom Tag. Da habt ihr auf jeden Fall immer was zu gucken, wenn es langweilig werden sollte. Ich habe dem Martin nicht erzählt, worum es heute geht, nicht im Detail. Das hast du ja schon gesagt. Den Text, den wusste er, weil ich das selbst so kompliziert fand, dir das so zu erklären. Jetzt gebe ich es zu. Und ich muss sagen, von all den Vorträgen, die ich halte, habe ich vor diesem heute am meisten Angst. Und zwar, dass ihr eventuell nicht versteht, was ich meine mit geistlicher Herausforderung. Jetzt seid ihr natürlich schlau genug zu folgen, gar keine Frage. Aber ich glaube nicht, dass du darauf gekommen bist, auf den Gedanken, auf den ich gekommen bin. Da kam ich nämlich selbst erst noch gar nicht drauf und habe ihn dann in der Beschäftigung mit dem Text so für mich herausgearbeitet. Geistliche Herausforderung. Ich lese euch erstmal den Text vor. Den meisten von euch wird er bekannt sein. Und ich meine, was muss ich jetzt hier machen? Auf den Pfeil drücken. Und deswegen mache ich das nicht so gerne. Oder halte ich das falsch rum? Nö. Ach, guck mal, da kommt der Techniker. Habe ich das?
Ja, müsste funktionieren.
Ach, ein Wunder. Guck mal. Nee, mach das nicht weg. Mach das nicht weg. D, immer D nur. Gut. Wir lesen einmal den Text, um den es heute geht. Wohlan, 1. Könige 18, 19 bis 22. So sende nun hin und versammle zu mir ganz Israel auf den Berg Karmel und die 450 Propheten Baals und auch die 400 Propheten der Aschera, die vom Tisch Isabels essen. So sandte Ahab hin zu allen Israeliten und versammelte die Propheten auf den Berg Karmel. Da trat Elia zu allem Volk und sprach: Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach. Ist's aber Baal, so wandelt ihm nach. Und das Volk antwortete ihm nichts. Da sprach Elia zum Volk: Ich bin allein übrig geblieben als Prophet des Herrn, aber die Propheten Baals sind 450 Mann. Es ist jetzt 3 Jahre her. 3 Jahre her, seit Elia das Gebet gesprochen hat, dass es nicht regnen möge. Und es ist 3 Jahre her, dass Gott ihn gesetzt hat an den Bachrit und dann nachher zu einer Witwe schickte, um ihn dort zu versorgen. Es ist 3 Jahre her und der Wettergott Baal, dem die Menschen anhangen, zu dem die Menschen Israels beten, hört einfach nicht. Der Gott, der ja zuständig war für Regen und Wachstum und Gedeihen. Es war eine, so heißt es dort im Kapitel 18, Vers 1, es war eine große Hungersnot in Samaria. Und dann kommt Elia aus der Deckung und er begegnet jetzt dem Ahab. Jener König, von dem wir heute Morgen schon gehört haben, der durch seine Sünde und der durch seinen Baalsdienst sein Volk vollständig wegbrachte von dem lebendigen Gott. Und als die beiden sich dann begegnen, bekommt Elia erst einmal einen Vorwurf. Und Ahab sagt: So, bist du es, der Israel ins Unglück stürzt? Und Elia wehrt sich natürlich dagegen, das lässt er nicht auf sich sitzen. Nicht ich stürze Israel ins Unglück, sondern du und deines Vaters Haus. Dadurch, dass ihr des Herrn Gebot verlassen habt und du den Baal nachgelaufen bist. Und dann bekommt Elia, warum auch immer, irgendwie Mut und eine Idee. Ganz sicher steht Gott dahinter. Er geht so richtig in die Offensive. Und er sagt, auf dem Berg Karmel soll ein Wettstreit stattfinden zwischen dem Gott Baal, für den ihr euch offensichtlich entschieden habt, und zwischen meinem Gott. Elia heißt ja, mein Gott ist Jahwe. Das muss dem Ahab geschmeckt haben, das Angebot. Warum? Weil der Berg Karmel damals von den Heidenvölkern als ein heiliger Berg des Baal angesehen wurde. Die Propheten des Baal sollten dort auch anwesend sein und auch die Propheten der Aschera. Wir sagten heute Morgen, dass Baal, Aschera und so weiter zum heidnischen Götterpantheon gehörten. Und dieser Aschera wurde auch ein Bild hergestellt und wurde aufgestellt. Und auch ihr wurde oder sie wurde angebetet. Und so versammelt sich das Volk dort auf dem Karmel und auch diese Propheten. Und Elia weiß jetzt genau, was zu tun ist. Das ist sehr interessant. Die Verse 23 bis 40, die wir jetzt nicht gelesen haben, die könnt ihr gerne zu Hause nochmal nachlesen. Die erklären anschaulich den Kampf des Gottes Israels gegen den Gott Baal. Ich erkläre den mal eben ganz kurz, falls der nicht mehr so präsent ist. Zwei Stiere werden genommen. Elia nimmt einen, die Baalspriester nehmen einen. Und dann beginnt ein Schauspiel. Die dem Baal anhängen, die machen einen Altar, machen den Stier da drauf und dann beginnen sie zu tanzen. Und sie beginnen, ihren Gott Baal zu beschwören. Die hatten Glauben, oder? 3 Jahre haben sie vergeblich getanzt, gesungen, gemacht und getan. Und die machen trotzdem noch weiter. Die hatten Glauben. Von morgens heißt es dort bis zum Mittag. Und irgendwann haben sie sich so wild getanzt, dass sie sogar, heißt es dort in der Schrift, in Verzückung gerieten, wie auch immer das aussah. Sie steigerten sich so herein, weil sie unbedingt ihrem Wettergott beeindrucken wollten, damit er doch endlich diesen so ersehnten Regen schenken möge. Und dann beginnen sie sogar sich zu ritzen, bis Blut fließt. Das war auch damals in der Praxis bei Opfergottesdiensten in der heidnischen Welt nichts Unübliches. Aber es bringt alles nichts. Und dann kommt Elia an die Reihe. Ach, der verspottet die noch zwischendurch. Der sitzt daneben, ich weiß nicht, ganz gemütlich und sagt, lauter, ihr müsst lauter, er schläft gerade, er ist gerade ausgetreten, der Baal. Also der macht die richtig lang. Und alles bringt nichts. Und dann kommt Elia an die Reihe, er baut auch einen Altar, aber der lässt dann erstmal insgesamt 12 Eimer Wasser über das Opfertier schütten, sodass der Graben um den Altar mit Wasser gefüllt wird. Das Wunder kann eigentlich nur noch umso größer werden, denn Wasser und Feuer verträgt sich ja bekanntlich nicht. Und dann lesen wir das Ergebnis. 1. Könige 18, 36 bis 39. Als es Zeit war, das Speisopfer zu opfern, trat der Prophet Elia herzu und sprach: Herr Gott Abrahams, Isaak und Israels, lass heute kund werden, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich all das nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, Herr, erhöre mich, dass dies Volk erkennt, dass du, Herr, Gott bist und ihr Herz wieder zu dir kehrt. Da fiel Feuer des Herrn herab und fraß das Brandopfer. Holz, Steine und Erde und leckte das Wasser auf im Graben. Als das alles Volk sah, fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Das ist doch großartig, was hier passiert. Gott hat sich gezeigt als der Schöpfergott, als der Schöpfer auch allen Regens und allen Feuers, aller Naturereignisse, die es so gibt, das ist Gott. Er ist der Gott aller Götter und die Leute sagen dann zum Schluss, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Unser Thema heute Abend ist, wir sind geistlich herausgefordert oder Herausforderung, oder was ist geistliche Herausforderung? Was hier passiert, was ich jetzt so ein bisschen erzählt habe, das ist keine große geistliche Herausforderung für Elia gewesen. Das zu glauben vielleicht, also dass, wenn er betet, tatsächlich Feuer vom Himmel fällt, das war vielleicht schon spannend, ob das passiert. Aber da würde ich sagen, der Elia, der hat in all den 3 Jahren, die jetzt hinter ihm liegen, so viele Wunder erlebt. Dass Raben gekommen sind, ihm Fleisch gegeben haben, dass ein Mehltopf nicht leer wurde, ohne dass sie im Supermarkt gingen, hatten sie einen Krug, der immer Öl hatte. Also er war wundermäßig auf einem guten Level. Und jetzt gibt Gott ihm das so ein und er scheint sich ja, wie gesagt, wie das Ganze schaut, wie das er so, wie so ein Regisseur macht er das. Ihr macht jetzt macht das und so weiter und dann Feuer vom Himmel und zack, Feuer vom Himmel. Also das klingt nicht groß nach geistlicher Herausforderung. Für uns wäre das eine geistliche Herausforderung. Ja, stellt euch vor, ihr würdet hier auf dem Parkplatz das mal versuchen. Ne? So ein Stier und Wasser drauf und dann tanzt ihr da rum. Nee. Die geistliche Herausforderung des Elias, die lag woanders. Und zwar lag die in den Versen 21 und 22. Da trat Elia zu allem Volk und sprach, also ich gehe nochmal an den Anfang der Geschichte, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach. Ist es Baal, so wandelt ihm nach. Und das Volk antwortete ihm nichts. Da sprach Elia zum Volk, ich bin allein übrig geblieben als Prophet des Herrn. Aber die Propheten Baals sind 450 Mann. Wo lag seine geistliche Herausforderung? Und ich habe das mal versucht so zu formulieren für mich, was ich darin sehe. Und ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Die geistliche Herausforderung eines Propheten Elia lag in dem Aushalten des Schmerzes für sein Volk. Ich sage das nochmal, seine geistliche Herausforderung lag darin, den geistlichen Zustand des Volkes auszuhalten, den Schmerz, den er erlebte. Stell dir das doch mal vor, du bist nach 3 Jahren wieder in deinem Land. Und du siehst, wie dieses Land leidet. Und du siehst die Menschen, die mal irgendwann an Gott glaubten und die irgendwann mal Gott verehrten. Klar war das, als sie Gott verehrten, auch nicht immer alles nur gut in ihrem Leben. Aber sie haben ihre Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt. Und jetzt geht er durch sein Land und er sieht, wie der Gott der Väter, wie sein Gott, wie der Gott, der Israel herausführte aus Ägypten, wie der Gott, der ein Land schenkte, in dem Israel wachsen und gedeihen konnte, wie dieser Gott immer mehr in Vergessenheit gerät. So ein bisschen religiöses Leben war in Israel immer da, aber das nahm stetig ab. Er geht durch dieses Land und er sieht, wie die Menschen Israels nicht mehr so authentisch sind, nicht mehr so feurig sind für ihren Gott, nicht mehr so gläubig sind, fast schon ist nichts mehr da von dieser feurigen Flamme, die einmal da war. Nach 3 Jahren steht er vor diesen Leuten, die er auf den Berg Karmel zusammenruft. Er steht vor diesen Leuten und ich frage dich, was hättest du denn gedacht? Stell dir doch einmal vor, du ständst vor diesen Leuten, die so abgefallen sind. Es ist dein Volk. Sie gehörten zu dir, du gehörtest zu ihnen. Zusammen habt ihr Gott verehrt und du stehst vor ihnen. Was hättest du gedacht? Was wäre dein Herz in diesem Moment? Den Satz, den er dann sagt, diese Frage, die er stellt, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach. Ist Baal der Gott, so wandelt ihm nach. Das ist letztendlich ein Ausdruck seines inneren Prozesses, den er durchmachte. Wer 850 Götzenpriester bestellt und ein Volk, den bewegt wirklich was. Er schaut sie an. Er sieht ihren Lebenswandel. Und was steigt in ihm auf in dem Moment? Ich glaube, es war Schmerz. Es war Schmerz. Ein geistlicher Schmerz. Diesen geistlichen Schmerz fühlen Menschen Gottes, wenn sie vor Leuten stehen, die sie lieb haben, die sie an Gottes Seite sehen möchten, die aber meilenweit weg leben von Gott. Mir ist das manchmal zu platt, muss ich ehrlich sagen, wenn man sagt, wir müssen den Leuten mal wieder sagen, dass sie Sünder sind und dass sie Buße tun sollen. Das ist ja überhaupt nicht falsch. Im Gegenteil, das ist richtig und das ist auch wichtig. Aber in all diesem, so jetzt müssen wir es ihm nochmal sagen und jetzt zeigen wir es ihm nochmal und so und rufen so richtig zur Umkehr und sagen, was die Leute alles falsch machen. Mir fehlt oft dieser Schmerz, den Menschen fühlen für verlorene Menschen und die Tränen, die sie um verlorene Menschen weinen. Jesus hatte solche Tränen, als er vor verlorenen Menschen steht, beziehungsweise als er sie sieht. Im Matthäusevangelium Kapitel 9, Vers 36, da steht, und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren geängstet und zerstreut, wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Die Neue Genfer Übersetzung übersetzt mit, sie waren erschöpft und hilflos. Er konnte das nicht einfach so ertragen. Der ist nicht so durchgestiefelt durchs Land und sagt so, ich bin der Sohn Gottes und jetzt sollen sie mal alle Buße tun und jetzt werde ich ihnen mal eine ordentliche Predigt halten und so. Der hatte Schmerz in seinem Herzen für diese Menschen. Der hat die gesehen und hat gesagt, sie sind zerstreut, sie sind geängstet, sie brauchen das Evangelium, sie brauchen den lebendigen Gott. War es das vielleicht, was Elia sah? Menschen, die sich erschöpften darin, dass sie einen Gott anriefen, der einfach nicht hören wollte. Dass sie einem Gott nachjagten, der einfach nicht half. Unsere geistliche Herausforderung liegt darin, dass wir einen geistlichen Schmerz erleben und einen geistlichen Schmerz aushalten müssen. Du stehst vielleicht nicht vor einem ganzen Volk und musst ihn predigen. Ein Volk, was den Rücken kehrt, obwohl auch unser Land auf einem guten Weg ist, also auf einem schlechten Weg ist. Ich meine, auf einem guten Weg, Gott den Rücken zu kehren. Auch das schmerzt vielleicht. Aber wir gehen mal viel näher so in unser Leben hinein und wir schauen. Du stehst vielleicht vor deinem Ehepartner, der Gott den Rücken gekehrt hat. Und du stehst vielleicht vor deinem Kind, was sich irgendwann mal für Jesus entschieden hat, was aber dann ebenfalls für sich entschieden hat, ich lebe mein Leben, brauch Gott nicht. Du stehst vielleicht vor deinem Nachbarn, dem du immer wieder berichtest, dem du es so gönnst, dass er Jesus kennenlernt, damit dieser Nachbar gerettet wird und nicht verloren geht. Du betest, du erzählst ihm, du hoffst, du machst und du tust, aber du merkst, sie gehen ihre eigenen Wege. Und dann fühlst du ihn auch. Und ich hoffe, dass du ihn auch fühlst, diesen geistlichen Schmerz. Und das ist eine Herausforderung für uns. Dieser Elia, der ist nicht nur einfach sauer auf sein Volk. Und er will es ihnen jetzt auch nicht nur mal zeigen. Ich kann das, Feuer vom Himmel. Und jetzt werdet ihr aber alle sehen, Edgy-Badgy. Das ist doch Quatsch. Dieser Mann, der hat ein echtes Anliegen. Er möchte so gern und von ganzem Herzen, dass sein Volk wieder zurückfindet zu dem lebendigen Gott. Steht vor ihnen und er sieht, wie zerstreut sie sind und wie weit weg sie von ihm sind. Es ist eine große Herausforderung, das zu fühlen und das auszuhalten. Und wenn wir jetzt mal so rumgehen würden, vielleicht kannst du das bestätigen. Aber vielleicht sagst du auch, ich bin aus dieser Herausforderung eigentlich rausgegangen. Ich wollte den nicht mehr fühlen, den Schmerz. Das hat zu weh getan. Dass die Menschen, die ich lieb hatte, die ich zu Jesus bringen wollte, die ich bei Jesus sehen wollte, dass sie das einfach abgelehnt haben. Das habe ich nicht ausgehalten. Ich bete nicht mehr dafür. Vielleicht musst du heute Abend, darfst du, Jesus lädt immer nur ein. Muss gar nichts. Aber er lädt dich ein, wieder neu für die zu glauben und neu um die zu werben, die du lieb hast und die so weit weg sind von ihm. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen, groß geworden, bin der mittlere Sohn, also ich habe 3 Geschwister noch. Mein Vater hat gepredigt, meine Mutter hat im Chor gesungen, meine Geschwister waren in der Gemeinde. Dann ging die Ehe meiner Eltern kaputt und sie erlebten beide auf ihre Weise Drama. Aber was sie taten, das war schlimm. Sie kehrten Gott den Rücken. Und meine Geschwister haben das beide auch nicht ausgehalten und sie haben dann irgendwann auch gesagt, wir machen das jetzt auch ohne Gott. Und sie leben ihr Leben ohne Gott. Und irgendwie bin ich alleine übrig geblieben in dem Ganzen. Man könnte sagen, jetzt Gottlob, wenigstens einer. Aber manchmal denke ich, wenn ich da so sitze in meinem geistlichen Dunstkreis und mich freue an meinem Heil und meiner Rettung, ist meine Familie vor meinen Augen. Und ich denke, was mit denen? Ist das noch ein Anliegen bei mir, wenn sie vor mir stehen, auch nur vor meinem inneren Auge, dass sie zu Jesus finden? Und manchmal bin ich erstaunt, wie hart und abgestumpft mein Herz ist. Dass ich sage, ich fühle es gar nicht mehr so richtig. Bin ja froh, dass sie irgendwie klarkommen. Und ob die überhaupt zu Jesus finden, lohnt sich das Gebet eigentlich dafür? Vielleicht sitzt du hier und du denkst, lohnt sich das Gebet für mein Kind? Lohnt sich das Gebet noch für meinen Ehepartner? Lohnt sich das Gebet für meinen Arbeitskollegen oder für wen auch immer? Ich habe es doch so oft versucht, ich mache es nicht mehr. Ich will diesen Schmerz nicht mehr aushalten. Ich lade dich ein, in diesen Schmerz hineinzugehen. Und ihn mit Jesus auszuhalten. Um des Menschen willen, solange ich lebe, die ich lieb habe, vor meinen Gott zu bringen, in der Hoffnung, dass der Tag irgendwann kommt, wo sie auch sagen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Ich wünschte mir das manchmal, dass ich auch einen Altar bei mir zu Hause aufbauen könnte. Dann würde ich sie alle einladen. Meine Schwester, meine Mutter, mein Vater ist schon verstorben. All die Freunde, die an Jesus nicht glauben, Nachbarschaft, Stadt. Ich zeige euch mal, was ich kann. Hier ist ein Stier und Feuer vom Himmel, zack. Und dass sie alle dann rufen, der Herr ist Gott, der kann ich leider nicht. Kann ich leider nicht. Aber ich kann zum Altar meines Herrn Jesus gehen. Zum Kreuz von Golgatha. Da hat er auch Schmerz erlitten für uns, für unsere Schuld. Und da hat er uns ausgehalten. All das, was wir an Schlimmem getan haben, hat er dort ausgehalten. Und ich kann zu diesem Altar kommen und kann sagen, Herr, du hast mich ausgehalten, du hältst auch die aus, die dich noch nicht erkennen. Du liebst sie, du denkst sogar an sie, vielleicht manchmal auch voller Schmerzen. Und Herr, ich möchte diese geistliche Herausforderung für meine Mitmenschen auch gerne wieder aufnehmen. Das ist die Einladung. Das ist nicht so schön heute. Mit der Versorgung war schöner heute Morgen. Ja, verstehe ich. War schöner, wenn wir sagen, Gott gibt dir was. Und jetzt zu sagen, Gott gibt dir eine Last aufs Herz. Ich will jetzt auch nicht sagen, wenn du nicht betest für einen, wer dann, also Gott findet immer irgendeinen Beter für Menschen. Aber vielleicht erlebst du es auch als Last, dass du einfach deinen lieben Menschen verloren siehst. Und du gehst heute nach Hause, heute Abend und du fängst wieder an, für ihn zu beten, für sie zu beten. Du sagst, Herr Jesus, ich bitte dich, dass du ihm so ein Feuer vom Himmel Erlebnis schenkst. Dass er oder sie auch wieder sagen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Das ist die eine geistliche Herausforderung. Und die andere geistliche Herausforderung, wir haben nur zwei Stück, ist diese gefühlte geistliche Einsamkeit. Also morgen wird es übrigens ermutigender. Könnte allen sagen und nochmal kommen. Elia sagt, ich bin allein übrig geblieben als Prophet des Herrn. Aber die Propheten Baals sind 450 Mann. Er sagt das später nochmal im Kapitel 19. Ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth, denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Da ist man auch ganz schön geistlich herausgefordert. Wenn man plötzlich merkt, man ist klar, was die Sache Gottes angeht, man möchte Gott treu sein, man möchte der Bibel vertrauen, aber man sieht auf einmal links und rechts, wie man doch eigenartig beäugt wird. Du sagst vielleicht, ja, vor einiger Zeit war das doch noch irgendwie klar, dass man sagte, ja, Jesus, der ist doch der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und plötzlich nimmst du wahr, dass gesagt wird, auch in der christlichen Welt, dass Jesus das ja nicht so gesagt hat, richtig. Also er hat sich so verstanden, aber dass er das wirklich war, so exklusiv dürfte man das doch nicht verstehen. Du redest vielleicht davon, dass Menschen verloren gehen und kein ewiges Leben haben bei Gott, weil es eben so geschrieben steht, aber dann wirst du damit konfrontiert, dass man das ja nicht so fundamental sehen kann. Der liberale Anteil in unserer Gesellschaft, der wird größer, zusehend größer. Und die Menschen, die an Jesus als den einzigen Retter glauben, den Retter für alle Menschen, ob sie an irgendwas glauben oder an nichts glauben. Der Anteil, dass alle Menschen durch Jesus gerettet werden müssen, um ewiges Leben zu bekommen, der wird kleiner, zusehend. Und dann kann man einsam werden. Elia wollte treu sein seinem Gott und er merkt, ich bin alleine übrig geblieben. Gott sagt ihm nachher, naja, ganz alleine war es auch nicht. Ich habe noch ein paar übrig gelassen. Ne? Aber gefühlt hat er das. Und dann möchte ich noch einmal zu Jesus kommen. Jesus hat genau das Gleiche erlebt. Geistliche Einsamkeit. Ich möchte gerne mit euch einen Text kurz lesen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 6, aus einer Rede. Kurz vorweg, Jesus speist 5000 Menschen, Männer plus Frauen und Kinder. Und die sind ganz begeistert, die Leute von ihm, und die sagen, oh, wir wollen, dass du unser Brotkönig wirst. Und Jesus wollte das nicht werden, er geht dann weg von ihnen und sie kommen aber nach. Und sie wollen weiter sein bei ihm. Und dann beginnt er eine Rede. Also eigentlich ist er gerade, ja, was den Popularitätswert seiner Person angeht, recht hoch, ja. Und jetzt beginnt er eine Rede und zwar folgendermaßen. Er sagt, ich weiß, weshalb ihr mich sucht. Doch nur, weil ihr von mir Brot bekommen habt und satt geworden seid. Nicht, weil ihr verstanden hättet, was dieses Wunder bedeutet. Vers 27, bemüht euch doch nicht nur um das vergängliche Brot, das ihr zum täglichen Leben braucht. Setzt alles dafür ein, die Nahrung zu bekommen, die bis ins ewige Leben reicht. Diese wird der Menschensohn euch geben, denn Gott, der Vater, hat ihn als seinen Gesandten bestätigt und ihm die Macht dazu verliehen. Ich versichere euch, nicht Mose gab euch das Brot vom Himmel. Das wahre Brot vom Himmel gibt euch jetzt mein Vater. Und nur dieses Brot, das vom Himmel herabkommt, schenkt den Menschen das Leben. Ich selbst bin dieses Brot, das von Gott gekommen ist und euch das Leben gibt. Wer von diesem Brot isst, wird ewig leben. Dieses Brot ist mein Leib, den ich hingeben werde, damit die Menschen leben können. Und? Bis dahin. Und dann hören die Leute sich das an und die noch nachher gejubelt haben, weil Jesus so ein tolles Wunder tat, werden plötzlich ganz kleinlaut, hören sich das an. Es gibt auch ein paar Widerreden in diesem Text noch dieser Leute. Und dann kommt das Ergebnis. Nach dieser Rede wandten sich viele, die ihm gefolgt waren, von Jesus ab und gingen nicht mehr mit ihm. Und dann ist interessant, das habe ich jetzt euch nicht mehr mitgebracht, was Jesus dann tut. Dann bleiben noch 12 übrig. Da wäre ich ja froh, dass wenigstens 12 übrig geblieben sind. Dann fragt der noch, wollt ihr auch gehen? Die Einladung hätte ich denen nicht gegeben. Wollt ihr auch gehen? Und dann kommt dieses wunderbare Wort des Petrus. Herr, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Es ist schön, wenn Gemeinde wächst. Und ich war heute Morgen, als ich hier war, ganz begeistert, wie viele Leute hier waren. Wahnsinn, toll. Wie Leute dazukommen. Aber in unserem Land erleben wir gerade auch das Gegenteil. Und so manch einer denkt sich vielleicht, ich bin übrig geblieben. Ich bin eigentlich alleine. Allein als Christ in der Familie. Das ist eine große Not. Ich kenne es aus unserer Gemeinde, Ehepartner, die nicht gläubig sind. Andere sind gläubig. Wie das dann schwer wird, auch wie erziehe ich die Kinder. Da fühlt sich einfach einer alleine. Ich bin übrig geblieben. Vielleicht als Christ in der Firma, in der du arbeitest. Das ist die geistliche Einsamkeit und zugleich eine Herausforderung für unser Leben. Zwei Anwendungen aus diesem Abend. Die erste Anwendung heißt, geistliche Herausforderungen annehmen und für die Verlorenen einstehen. Bist du noch bereit, für die Verlorenen zu beten? Ringst du noch um sie? Redest du noch mit ihnen? Versuchst du es wieder und wieder? Es ist interessant, im Epheserbrief zu diesem Thema fand ich einen Text, den ich noch zum Schluss gerne mit euch lesen möchte. Im Epheser 6, Kapitel 11, da heißt es, zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit dem Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und darauf kommt es mir jetzt an, und beschuht an den Füßen, bereit für das Evangelium des Friedens. Noch einmal, nimmst du die geistliche Herausforderung an? Der Teufel, der möchte, das wird ja in diesem Text deutlich, dich davon abhalten. Der wird dir immer sagen, vergiss ihn oder vergiss sie, bete nicht mehr dafür. Der Zug ist abgefahren, ist verloren. Vergebene Gebets- und Liebesmüh. Es ist interessant, dass dieser Text vom Teufel spricht und von Angriffen und dass Paulus dann sagt, seid bereit, diese Schuhe anzuziehen. Bereit einzustehen, wie ein Elia bereit war. Ja, aus dem geistlichen Schmerz, aus dem geistlichen Anliegen heraus, aber vor allem aus Liebe zum Volk und diesen unbedingten Willen. Ich möchte, dass mein Volk den lebendigen Gott wieder kennenlernt. Das ist unsere Versuchung, aufgrund von Enttäuschung nichts mehr zu sagen. Nicht mehr bereit zu sein, das Evangelium zu verkünden. Und bist du bereit, die geistliche Herausforderung anzunehmen, auch mal Einsamkeit um Jesu Willen zu ertragen? Es ist einfach zu wichtig, was Jesus sagt. Es ist einfach zu wichtig, wenn er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und wer mich isst, der bekommt ewiges Leben. Und es ist einfach zu wichtig, dass er sagt, wer an mich glaubt, dem vergebe ich die Schuld und dem steht der Himmel offen. Es ist einfach zu wichtig. Und wir als Gemeinde Jesu sind einfach gestellt da hinein, das den Menschen auch zu verkünden, auch wenn das uns dann mal einsam macht. Und die Leute vielleicht nicht jubeln und nicht schreien. Das ist unsere geistliche Herausforderung. Es war damals für Elia einfach zu wichtig, das, was Gott sagte und was Gott wollte, das auch dann zu ertragen und zu sagen, ich bin alleine übrig geblieben. Das tut weh, aber um Gottes Willen will ich es ertragen. Geistliche Herausforderung. Ich merke, das ist schwer. Das ist schwere Kost. Aber wir beenden diesen Abend schön. Vielleicht weißt du jetzt eine Person in deinem Leben, wo du schon lange für betest und wo du einfach so einen geistlichen Schmerz fühlst und spürst und merkst, ich leide so dran. Vielleicht merkst du aber heute Abend, den müsste ich mal wieder aus der Schublade holen. Der könnte mein Gebet vertragen. Ist doch mir mein Anliegen. Dann nimm dir jetzt mal einen Nachbarn und ihr redet kurz über die Person, die ihr euch gerade vorstellt. Vielleicht ist es ein Kind, vielleicht ist es Ehepartner, vielleicht ist es Nachbar, wer auch immer. Nur eine Person. Ein anderer denkt vielleicht, oh, ich kenne 10. Nur eine Person, das reicht. Und dann lass uns doch diesen Abend konstruktiv beenden und so sagen, wir beten jetzt füreinander. Wir stehen vor Gott und wir bringen ihm diese Menschen, die wir so von Herzen lieb haben. Wir fühlen Schmerz. Und wenn wir den nicht mehr fühlen, dann sag das doch deinem Partner und sag, ich bin irgendwie ausgelöscht. Ich möchte aber wieder eifrig sein, das Evangelium zu sagen. Ich möchte diese Schuhe anziehen. Der Teufel hat mich irgendwie, weiß ich nicht, auf die Couch gelegt. Ich will die Schuhe wieder anziehen, auch wenn es mal hart ist, auch wenn ich mich mal einsam fühle. Um Jesu Willen will ich es tun, geistliche Herausforderung anzunehmen. 5 Minuten nehmen wir uns dafür Zeit. Nimm dir gerne einen Nachbarn am besten und dann betet füreinander. Und so, Herr Jesus, hast du gesehen und du siehst all die Menschen, die wir dir gebracht haben. Wir wünschten uns so sehr, dass sie auch so ein Erlebnis haben, Feuer vom Himmel. Und dass sie sagen, der Herr ist unser Gott. Wir können das aber nicht machen. Aber du kannst dich ihnen offenbaren. Aber was wir machen können, Herr, wir können sie vor dich bringen. Und ich möchte dir einfach, der du heute hier sitzt und das jetzt gehört hast und vielleicht auch Menschen auf deinem Herzen trägst, gerne ein Wort Gottes noch zum Schluss mitgeben. Als ich heute noch betete für den Abend, da hat Gott mir ein Wort gegeben, möchte dir das zurufen. Und vielleicht ist es genau für deine Situation. Gott sagt dir, die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du all unsere Tränen des Herzens und auch unsere äußeren Tränen siehst und sie sammelst in einem Krug. Und immer wieder nimmst du diesen Krug, du schaust hinein und nicht eine einzige Träne, die wir weinen, um irgendeinen Menschen wird verloren gehen und sich in Luft auflösen. Ich danke dir. Wir sehen und wir ernten. Das sagst du uns heute Abend noch zu. Alle Ehre sei dir. Danke für diesen Abend. Bitte segne du uns, Herr, auch in dieser Nacht. Halte deine schützende Hand über uns. Wir freuen uns auf dein Wort auch morgen. Bitten dich für alle Arbeit, die morgen ansteht, für alle Herausforderungen, die da sind, dass wir Kraft haben. Und wir danken dir, dass du sie uns gibst. Amen.